Ja, der Sonntag Ex-Audi. In der letzten Woche meinte jemand, Ex-Audi, das sind die Leute, die von Audi auf Mercedes umgestiegen sind. Das hat etwas miteinander zu tun. Das wissen nur wenige. Das Wort Audi, also diese Markenbezeichnung, stammt von einem, der hieß Horch. Horch. Der hatte auch einen Bruder. Und beide haben Autos produziert. Die Gebrüder Horch. Es gibt auch noch das Horch-Auto sozusagen. Ist eine ganz teure Marke. Irgendjemand hat diese Marke gekauft. In Amerika werden diese Superautos produziert. Also die haben beide zusammen dieses Auto Horch produziert, weil die Horch auch hießen. Und dann haben die sich getrennt. Und nun war der eine Name ja Horch schon besetzt. Und da hat der andere diesen Namen einfach latinisiert und hat daraus Audi gemacht. Ex-Audi heißt, erhöre mich, Herr. Horche zu, wenn ich mit dir rede, wenn ich bete. Und diese Worte stehen im Psalm 27, den hat uns ja Dirk vorhin vorgelesen. Horch, erhöre. Ja, wir haben zurzeit eine Predigtreihe am Laufen, würde Techtmeier sagen, aus dem Ruhrgebiet. Eine Predigtreihe unter dem großen Thema, unter dem Überthema vom Leben in der Gemeinde. Was gehört alles dazu? Was sind die Notae Ecclesiae, so sagt der Theologe, also die Kennzeichen der Gemeinde. Da haben wir viele Dinge schon miteinander bedacht, unter anderem auch, wie wichtig das Singen ist in der Gemeinde. Und heute geht es um das Thema, wie wichtig das Beten ist. Das hat auch zu tun mit diesem Sonntag Ex-Audi und auch mit dem Predigtext, der zu diesem Sonntag gehört, mit dem vorgeschlagenen. Wir sind ja, darauf hatte Dietmar hingewiesen, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sozusagen heute mit diesem Sonntag. Und was haben die Jünger, die Apostel zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gemacht? Die haben gebetet. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, da heißt es, da wandten sie sich, nachdem Jesus sie verabschiedet hatte, Himmelfahrt, von dem Berg weg nach Jerusalem, der da heißt Ölberg, also dieser Berg, und der ist nahe bei Jerusalem, liegt einen Sabbatweg davon. Und als sie hineinkamen, da stiegen sie auf den Söller und da hielten sich auf Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus des Alphaeus Sohn und Simon Zelotes und Judas des Jakobus Sohn. Und diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also zwischen Himmelfahrt und Pfingsten waren sie einmütig beisammen, etwa 30 Leute höchstwahrscheinlich. Und sie verbrachten diese 10 Tage, die da vor ihnen lagen, bis zum Pfingstfest, vor allem damit, dass sie miteinander beteten und flehen. Kannst du dir das vorstellen? Eine ganze Gebetswoche, von morgens bis abends, bis spät in die Nacht, beten und flehen. Also wenn man so am grünen Tisch sitzt und sich überlegt, könnte ich das eine Woche lang nur beten, dann würde man sagen, es gibt doch so viel anderes, was wichtig ist und was getan werden muss, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer mal so eine Gebetsnacht zum Beispiel hier in der Gemeinde verbracht hat, Gründonnerstagabend hatten wir so eine Gebetsnacht, von 7 bis um Mitternacht oder nach Mitternacht haben wir hier miteinander gebetet und die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist eine hochinteressante Geschichte, einmütig beieinander zu sein und die Zeit mit Beten und Flehen zu verbringen, wenn man es denn richtig macht. Also, die Gemeinde damals hat noch vor ihrer Gründung, Pfingsten ist ja das Geburtstagsfest der Gemeinde, miteinander zusammengesessen, nicht nur Kaffee getrunken, sondern sie haben miteinander gebetet und sie haben gefleht. Vor einiger Zeit waren mal Konfirmanden hier zu Besuch in der Kirche, und auch 2, 3 Leute aus unserer Gemeindejugend, dann wurde die Frage gestellt, was ist denn das Besondere an eurer Gemeinde? Und dann sagt er, jemand von unseren Jugendlichen, bei uns wird viel Kaffee getrunken in der Gemeinde. Note Ecclesiae, Bethauskaffee, Kirchenkaffee im Anschluss, lade ich schon jetzt ein. Aber Beten ist ein wichtiges Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Es gehört auch nach Pfingsten zu den Grundsäulen der Gemeinde. Als Lukas, der Geschichtsschreiber der frühen Gemeinde, diese vier Grundsäulen nennt, da spricht er zunächst von der Lehre der Apostel, dann von der Gemeinschaft, vom Brotbrechen und vom Gebet. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Also zu diesen vier wichtigen Kennzeichen der Gemeinde Jesu gehört das Gebet. Wir haben ja im nordwestdeutschen Baptismus auch einen weiblichen Lukas, und der heißt Margarete Jelten. Sie ist Geschichtsschreiberin hier unserer Gemeinde, hat mehrere Bücher herausgebracht, und in einem ihrer ersten Bücher schreibt sie über die Gemeindegeschichte der Gemeinde Bremerhaven. Und da heißt es unter anderem in diesem Rückblick auf eine lange Geschichte, dass immer dann, wenn die Gemeinde in Bremerhaven zusammenkam, um miteinander intensiv zu beten, ist etwas Neues in der Gemeinde aufgebrochen. Ist Wunderbares passiert. Und sie hat in den Protokollbüchern der Gemeinde geblättert und hat festgestellt, wenn eine Gebetsbewegung im Gang war, dann kann man ein bisschen weiterblättern und stellt fest, da passiert etwas ganz Großartiges und Wunderbares von Gott her. Genauso ist es in der Apostelgeschichte, interessanterweise. Da wird immer gebetet, und dann, wenn gebetet worden ist, passiert etwas ganz Neues. Dann brechen Gefängnismauern. Dann werden plötzlich Diakone gewählt in der Gemeinde Jesu. Dann werden Leute ausgesondert für die Mission, und das Evangelium geht weiter über die Grenzen Asiens hinaus und kommt nach Europa. Es ist immer mit Gebet verbunden. Gebet ist eine ganz wichtige Sache. Und ich denke an einen großen Mann Gottes, an einen Theologen, der hat einmal gesagt, es wäre eigentlich dran, eine Kirchengeschichte des Gebetes zu schreiben. Also die Kirchengeschichte einmal unter dem Aspekt zu betrachten, wann wurde gebetet und was ist dann passiert. Also sie nicht festzumachen an irgendwelchen Männern und Frauen, an irgendwelchen Epochen, sondern am Gebet zu erforschen, welche Bedeutung hatte das Gebet für die Entwicklung des Reiches Gottes im Laufe der Kirchengeschichte. Wäre ein hochinteressantes Unternehmen. Ich bin leider zu alt, um mit diesem Thema zu beginnen. Ja, vielleicht nicht damit zu beginnen, aber es dann zu vollenden, auf jeden Fall. Großes Thema. Ich habe ein Bild verteilen lassen, und nicht für alle, man kann das einfach mal so nach hinten durchgeben oder nach rechts und links und einen kurzen Blick auf dieses Bild werfen. Das ist mir vor einiger Zeit vor die Augen gekommen. Dieses Bild ist von einem berühmten Fotografen aufgenommen worden, und die Räume, die man dort sieht, andeutungsweise, sind Räume des großen Kunstmuseums in New York. Da hängen also alle berühmten Künstler an der Wand, das heißt ihre Bilder. Und da sitzt vorne ein Mädchen mit einem Zeichenblock, mit einem Malblock. Ganz unbefangen. Und man hat den Eindruck, dass sie sich ein Bild anguckt und auf diesem Zeichenblock versucht, dieses Bild zu kopieren. Würde sich von uns Erwachsenen keiner trauen, das machen Kinder. Sitzen da vor einem ganz großen Künstlerbild und versuchen es mit einem Malblock und einem Bleistift in der Hand oder Kohlestift oder was immer sie da in der Hand hat, zu kopieren. Es gibt auch ein, wenn man so will, im übertragenen Sinne, ein Museum von großen Betern im Laufe der Kirchengeschichte. Und manchmal, ich beschäftige mich gerne mit Biografien, mit Lebensbeschreibungen. Wenn ich so eine Biografie von einem großen Beter lese, dann habe ich den Wunsch, den möchtest du gerne kopieren. So wie der möchtest du gerne beten. Also in meinem persönlichen Betermuseum, da hängt unter anderem Opa Enninger aus Norden aus Friesland. Der betete immer dasselbe. Und ich weiß, wie junge Leute, wir haben schon immer Betten abgeschlossen vom Gottesdienst, ob Bruder Enninger wieder betet. Das Einzige, was an seinem Gebet variierte, war, dass er entweder sagte, Herr, wir danken dir, dass du uns in dieser Morgenstunde zusammengeführt hast, oder dass er Bibelstunde, nächster meistens Mittwochabends betete, Herr, dass du uns in dieser Abendstunde zusammengeführt hast. Mittags habe ich ihn nie beten hören. Aber wahrscheinlich hat er eine Mittagsstunde gesagt. Und dann kamen drei Gebetsanliegen. Er betete für den Prediger der Gemeinde und für die Gemeindeleitung. Und er betete für die Jugend in der Gemeinde. Und das dritte Gebetsanliegen war immer, dass Menschen auch heute noch zum Glauben an Jesus kommen. Man muss ja erst älter werden, um dann festzustellen, was dieses Gebet auch in meinem Leben bewirkt hat, ausgelöst hat. Also das Erste, dass ich mich auch getraut habe zu beten. Damals, als ich neu in die Gemeinde kam. Ich hatte schon so eine private Gebetsschulung im Kuhstall hinter mir. Da musste ich zwangsweise beten, als ein Kalb geboren wurde. Der gläubige Bauer forderte mich dazu auf. Und als ich dann das Vaterunser betete, weil es das einzige Gebet war, das ich kannte, da sagte er zu mir, da kommt doch von der Kuh und von einem Kalb nichts vor in diesem Gebet. Da habe ich mein erstes freies Gebet in einem Kuhstall gehalten. Aber mein erstes Gemeindegebet. Da war der entscheidende Impuls Opa Enninger. Ich habe es dann versucht, für mich irgendwie umzuformulieren. Ich habe dann nicht für die Jugendlichen gebetet, sondern für die Senioren in der Gemeinde. Also ich habe das schon ein wenig variiert. Aber weil der jeden Sonntag dasselbe betete, hat er mir Mut gemacht, selbst den Mund aufzumachen und im Gottesdienst der Gemeinde zu beten. Es gibt viele, die haben an dieser Stelle Angst. Ich weiß nicht warum. Die sind dann auch wie zugeschnürt. Es gibt ja so viel zu beten. Es gibt so viele Gründe, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben, ihn zu preisen. Und es gibt so viele Gebetsanliegen. Und wenn du im Moment nichts auf der Pfanne hast an dieser Stelle, bete für den Prediger und für die Gemeindeleitung, für die Jugend oder die Senioren in der Gemeinde und dafür, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ganz einfach. Und je mehr du betest und auch das trainierst und übst, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, umso größer wird auch die Bandbreite deiner Gebetsanliegen. Also der Erste, der da hängt in meinem Beta-Museum sozusagen und den ich ein Stück kopiert habe, muss ich zugeben damals, das war Bruder Enninger aus Norden in Ostfriesland, übrigens auch mein Taufbegleiter gewesen. Der Zweite, der da hängt, das ist der Waisenvater Georg Müller. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Er war in England als Gründer einer Waisenhausbewegung unterwegs. Georg Müller ist auch der Mitbegründer der offenen Brüdergemeinden. Der sieht ganz lustig aus. Guckt euch mal im Internet ein Bild von dem Georg Müller an. Er macht einen ganz lustigen, fröhlichen Eindruck. Und dieser Georg Müller war ursprünglich als Jugendlicher auf die schiefe Bahn geraten. Hat auch im Gefängnis gesessen als 16-Jähriger. Hat dann Theologie studiert. Das passt ja auch irgendwie gut zusammen. Aber war auch während des Theologiestudiums eigentlich eher in anderen Sachen unterwegs, als in Sachen biblischer Lehre und biblischen Sprachen und so weiter. Bis er eines Tages in einem Hauskreis eine ganz tiefe Bekehrung zu Jesus Christus erlebte. In Halle an der Saale. Und dann wollte er testen, ob Gott sich auch um ihn persönlich kümmert. Das ist ja das Interessante an unserem Gott, dass er gerade von Babys im Glauben sich auch gerne testen lässt, um ihnen zu zeigen, wie groß er ist und wie lieb er uns hat. Und er betete dann um ganz alltägliche Dinge und wunderte sich zunächst, nachher nicht mehr, dass Gott seine Gebete erhört. Für irgendeine Veranstaltung brauchte er einen Hut, einen Zylinder, war damals nötig für wichtige Anlässe, heute ja nicht. Obwohl heute kommt der Hut wieder in Mode, sehen wir an Micha, an unserem Gemeindemitglied. Ich habe nie in meinem Leben einen Hut getragen, aber damals war das ganz wichtig. Und er staunte darüber, dass er nicht nur einen Hut plötzlich geschenkt bekam, ohne mit einem Menschen darüber zu sprechen, sondern vier Zylinder gleichzeitig. Er konnte also drei weitergeben. Und das hat er in seinem späteren Leben immer wieder erlebt, auch als er in England in ganz schwierigen sozialen Kreisen unterwegs war, wo die Leute gehungert haben. Da traute er sich manchmal nicht, das wenige Geld, das er hatte, für gute Dinge auszugeben. Dann hat er zu seinem Vater im Himmel gesagt, lieber Vater, wenn du den Eindruck hast, dass ich heute mal Hühnchen essen sollte, dann schick mir doch
so ein Hühnchen.
Und er hat erlebt, wie der Vater im Himmel ihn auch mit diesen wunderbaren Speisen versorgt hat. Und daraus hat er gelernt, dann auch sein Missionswerk in England auf geistliche Beine zu stellen. Er hat nie in seinem Leben nur ein einziges Mal irgendeinen Menschen angesprochen und ihn gebeten, doch für seine Arbeit etwas zu spenden. Er hat nur gebetet. Und am Ende seines Lebens hatte er 6 große Waisenhäuser. Und es gibt viele wunderbare Geschichten, wie er morgens nicht wusste, wie er mittags seine Waisenkinder im Waisenhaus ernähren sollte. Und er hat einfach gebetet und Erfahrungen über Erfahrung gesammelt. Und ein zweiter oder ein dritter hängt da in meinem Museum der Beter. Das ist ein gewisser John Hyde, den ihr vielleicht gar nicht kennt und von dem ihr nichts gehört habt. Ein Indienmissionar, auch aus England. Und er hatte eigentlich alle Eigenschaften, die man haben muss, wenn man kein Missionar werden soll. Gibt es ja eine ganze Reihe. Er war unter anderem schwerhörig. Er war absolut nicht sprachbegabt. Seine Missionsgesellschaft hat gesagt, wenn du da nach Indien gehst, dann reicht es nicht, wenn du Englisch sprichst, nur, das war ja seine Muttersprache, sondern du musst auch irgendeine der Stammessprachen da lernen. Und das hat er dann versucht und es hat nicht funktioniert. Und er merkte auch, dass bei seinen Predigten, bei seinen missionarischen, nicht allzu viel passierte. Und dann hat Gott ihn so geführt, hat gesagt, werde ein Beter. Ein betender Missionar. Und dann hat er nächtelang gebetet, ganz konkret. Er hat gesagt, Herr, ich möchte, dass an diesem Tage 2 Leute zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und ich wünsche mir das. Und mittags war der erste gläubig geworden. Nicht durch seine Predigt, sondern auf wunderbare Art und Weise. Und dann am Abend fehlte der zweite und er hat zu Gott gesagt, ich esse heute nicht, wenn nicht der zweite kommt. Der gläubig wird an Jesus. So konkret hat er gebetet. Und Gott hatte den Eindruck, dass er was essen sollte und hat den zweiten geschenkt. Und das hat ihn ermutigt und dann hat er für 4 gebetet und für 8 Leute gebetet. Und ich wollte den immer gerne kopieren, aber ist mir nicht gelungen. Merkwürdigerweise. Ich glaube, dass man manchmal anfangen muss, indem man Menschen kopiert. Aber dass man dann auch entdecken muss, dass ich ein ganz besonderer Mensch bin. Ein ganz besonderer Jünger Jesu mit ganz besonderen Gaben. Sie beteten alle, lesen wir hier in unserem Text. Männer und Frauen, Apostel und Jünger. Und auch die Brüder Jesu waren dabei. Aber jeder sicherlich auch auf seine Art und Weise. Und ich glaube, dass auch das Mädchen hier auf unserem Bild, ich weiß nicht, ob es inzwischen zu einer großen Künstlerin geworden ist, aber ihren eigenen Stil gefunden hat. Und nicht mehr nur kopiert und nachmacht, sondern ihre eigenen Bilder malt. Beten kann man lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manche Leute warten darauf, auch im Gottesdienst, dass sie sagen, jetzt muss ich erfüllt werden mit Kraft und dann mache ich den Mund auf und bete. Das ist der falsche Weg. Wir lesen hier, sie beten, sie sind inständig zusammen, beten und flehen und dann werden sie zu Pfingsten erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Genau der umgekehrte Weg. Die sagen nicht, wir warten jetzt erstmal, bis Pfingsten ist, und dann werden wir erfüllt und dann fangen wir an, richtig zu beten, sondern sie beten und werden dann erfüllt. Wenn wir den Mund aufmachen und beten, dann geben wir doch vor Gott zu, dass wir Mängelwesen sind. Dass wir was brauchen. Dass wir den Eindruck haben, hier stoßen wir an Grenzen, was unsere eigene Kraft und unsere eigenen Möglichkeiten angeht. Hier brauchen wir einen, der größer ist und stärker ist als wir. Und beten kann man lernen. So wie Kinder ihre Muttersprache lernen. Schritt um Schritt. In der Anfangsphase ist es so, dass die Mütter und auch die Väter natürlich hinhören und sagen, aha, jetzt weiß ich, das Kind schreit, hat Hunger oder hat Schmerzen, das kann man unterscheiden. Aber irgendwann wartet man auch darauf, dass ein Kind anfängt zu formulieren, wenigstens Papa zu rufen. Das war für mich immer das wichtigste Ereignis bei den Babys in unserer Familie, dass sie irgendwann Papa sagen konnten. Manchmal hört man das auch ein Stück hinein. Und das ist das, was wir ja durch Jesus geschenkt bekommen, dass wir zu Gott, aber lieber Vater sagen dürfen, Papa. Das ist eigentlich alles enthalten. Ein Rabbiner hat mal gebetet, indem er einfach nur die 24 Buchstaben des Alphabets aufgesagt hat, oder die 22 im Hebräischen. Er hat gesagt, lieber Vater, du weißt, was ich brauche, was nötig ist in dieser Welt und in deinem Reich, füge die Buchstaben zu den richtigen Gebeten zusammen. Und der Vater im Himmel lässt sich zunächst darauf ein, aber irgendwann sagt er, ich möchte gerne, dass du geistlich sprechen lernst, dass du mit mir reden lernst, dass du beten lernst. Und das große Vorbild an dieser Stelle ist ja unser Herr Jesus. Das ist die Mona Lisa sozusagen in meinem Museum der Beter, unser Herr Jesus. Das große Vorbild. Und bei den Jüngern war es damals auch so, die sehen ihren Herrn Jesus, wie er ständig seinen Dienst unter Gebet tut. Das ist sehr faszinierend bei Jesus. Und dann haben sie plötzlich den Wunsch in ihrem Herzen, dass sie sagen, Herr, lehre uns beten. Wir möchten von dir nicht nur lernen, wie man Seelsorgegespräche führt, wie man predigt und wie man lehrt und unterweist und Zeugnis gibt und Menschen auf den Vater im Himmel aufmerksam macht und das Reich Gottes baut, sondern wir möchten von dir lernen, wie man betet. Da sind für mich drei Dinge wichtig bei Jesus. Das eine, Jesus betet alle Zeit. Sein Dienst war ständig begleitet vom Gebet. Schon als Zwölfjähriger, das ist ein wichtiger Punkt auch für alle Sonntagsschulkinder und Kinderkirchenkinder, schon als Zwölfjähriger sagte Jesus zu seiner Mutter, als sie sagte, wir haben dich gesucht, dein Vater und ich, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Als Zwölfjähriger hat er die Nähe Gottes gesucht. Wir wissen, dass Jesus immer wieder seiner Gewohnheit gemäß in den Tempel bzw. in die Synagoge ging, um dort mit Gott im Gespräch zu sein. Dass er manchmal angesichts der Fülle der Aufgaben, die da vor ihm standen, die Stille suchte und sich auf einen Berg zurückzog, um zu beten. Dass er manchmal, wenn er Menschen segnete oder sie heilte, einen Blick zum Himmel warf, so wird das dann im Neuen Testament beschrieben, er schaute nach oben. Nonverbale Kommunikation mit seinem himmlischen Vater. Und er empfing die Kraft von dort zu tun, was dem Menschen, der da vor ihm stand, diente. Ganz beeindruckend. Und wenn man Jesus so sieht, dann denke ich, wenn er das Gebet nötig hatte, offensichtlich, und ja bis zu seinem bitteren Tod am Kreuz gebetet hat, von seinen 7 letzten Worten, sind 3 Gebetsworte. Kennt ihr sie, diese 3 Gebetsworte am Kreuz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Klagewort, das Klagelied. Das zweite, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das dritte Gebetswort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also von Anfang bis Ende hat er gebetet. Und wenn das Gebet für ihn so wichtig war, wie viel mehr dann für uns? Also wenn er es nötig hat. Manche fragen ja, warum sollen wir beten? Gott weiß doch alles, hat doch schon den Plan für mein Leben und für die große Welt und Heilsgeschichte. Alles ist doch schon bei Gott klar. So klar ist es nicht. Denk an das, was Petrus seiner Gemeinde ins Stammbuch schreibt. Die wundern sich darüber damals, in der frühen Christenheit, warum denn das Reich Gottes noch nicht angebrochen ist. Warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Warum das jüngste Gericht noch nicht stattgefunden hat. Und was schreibt Petrus seinen Leuten? Er sagt, es gibt 2 Gründe, warum das noch nicht passiert ist. Der erste Grund ist die Geduld Gottes.
Gott ist geduldig in seinem Wesen. Und der zweite Grund, die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen. Es geht uns auch so, wenn der Herr Jesus sagt, ich komme bald wieder, dass wir dann sagen, aber es gibt doch so viele Leute in meiner Verwandtschaft, die kennen Jesus noch gar nicht. Und ich möchte, dass bevor du wiederkommst, die zum Glauben an dich kommen. Irgendwann ist Schluss, das wissen wir, und die Gnadenzeit ist irgendwann zu Ende. Aber Herr, bevor du kommst, möchte ich gerne, dass meine Geschwister, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kinder gläubig werden an dich. Die Gebete der Heiligen sind Sand, so hat es mein Mann Gottes ausgedrückt, Sand im Getriebe der großen Heilsgeschichte. Nicht auf ewig und auf immer, Jesus kommt wieder. Aber Petrus sagt, es sind die Gebete der Heiligen neben der Geduld Gottes, die dafür sorgen, dass der Tag X noch nicht angebrochen ist. Der Tag X ist der Tag Christi. Das X im Griechischen steht ja für Christus. Also Jesus hat gebetet, und wenn er das Beten nötig gehabt hat, um wie viel mehr dann wir? Das Zweite, was mir bei Jesus auffällt, es gibt offensichtlich in dieser Welt auch ja einen anderen Machthaber noch, den die Bibel als Fürsten dieser Welt bezeichnet. Und von diesen Fürsten dieser Welt sagt Jesus unter anderem im Blick auf Simon Petrus, seinen Apostel, er sagt, dieser Fürst der Welt, der hat die Erlaubnis bekommen, die Jünger Jesu kräftig durchzuschütteln. Und dann sagt er, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dort, wo wir beten, begeben wir uns gewissermaßen auf einen Kampfplatz. Und das große Problem in dieser Welt heute ist, was viele nicht sehen, dass in Deutschland, davon bin ich überzeugt, mehr Muslime zu ihrem Allah beten als Christen zu ihrem Vater im Himmel. Das ist das große Problem. Nicht die Statistik. 5-mal am Tag beten die. Wie oft betest du? Ein gläubiger Muslim betet 5-mal am Tag zu seinem Allah. Und wir wissen natürlich aus der Heiligen Schrift, dass dieser Allah nicht identisch ist mit dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass das ein ganz anderer Gott ist. Aber 5-mal wird Allah angerufen. Das ist eine geistliche Kraft, die sich auch wie ein Schatten über unser Land legt und über diese Welt. Geht mal in die muslimische Welt. Versucht dort mal von Jesus Zeugnis zu geben in der muslimischen Welt. Und ich meine jetzt nicht nur die Soldaten und Polizisten und Geheimdienste, die in der muslimischen Welt bereitstehen, um Christen möglichst schnell einzusperren, sondern ich meine die ganze Atmosphäre, die dort da ist, die geistige Atmosphäre. Dort wird 5-mal am Tag staatlich verordnet zu Allah gebetet. Das ist ein wichtiger Punkt. Wo wir beten, begeben wir uns auf einen geistlichen Kampfplatz. Und das merken wir spätestens, wenn wir uns vornehmen, regelmäßig zu beten. Mach das mal. Sag mal, nächste Woche, jeden Morgen stehe ich, was weiß ich, wenn du Pastor bist, so vielleicht um 7 Uhr auf und ein normaler Mensch kann schon um 5 Uhr aufstehen. Also ich stehe auf und werde eine Woche lang beten. Versuch das mal. Du wirst merken, wie angefochten dieser gute Vorsatz ist. Ich merke das oft auch in unseren Gebetskreisen, wenn wir zusammenkommen, wir wollen miteinander beten. Da wird ganz ausführlich über die Gebetsanliegen geredet. Da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann sagen wir, jetzt wollen wir aber endlich beten. Und dann haben wir oft nur noch 3 Minuten Zeit, weil die Tür dann aufgeht und der erste Bethaus-Kaffee-Besucher hereinkommt. Und dann sagt man, Herr, segne alle Anliegen. Und ich merke auch, wie dann auch die Münder meiner Geschwister und auch meiner, also ich bin ja Pastor, ich muss halt dann beten, sozusagen offiziell, ja, aber wie dann unsere Münder an dieser Stelle verschlossen sind. Also solange wir über Menschen reden, sind unsere Münder trainiert und reden und reden und reden. So wie das man manchmal fragen muss, wenn so viel über andere geredet wird, hast du auch für die anderen schon so viel gebetet vorher? Eine interessante Frage, mal darüber nachzudenken. Aber wenn wir zu Gott reden sollen, als wenn unser Mund an dieser Stelle verschlossen ist,
Der Apostel Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Sondern da gibt es Mächte. Negative, dunkle und finstere Mächte. Und Jesus wusste das und sagt deswegen im Blick auf Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube in diesem Kämpfen und Auseinandersetzen nicht aufhört. Du wirst angefochten, völlig klar. Und ich bete auch nicht, dass die Anfechtungen weggenommen werden, aber ich bete, dass dein Glaube bleibt, auch unter Anfechtungen. Und dass du, so könnte man ergänzen, auch ein Beter an dieser Stelle bleibst. Ich glaube, Beten ist so wichtig, dass die finsteren Mächte das gewissermaßen als ein besonderes Angriffsziel auch haben, dass du den Mund nicht aufmachst und nicht betest. Weil immer wenn du betest, dann rufst du den Herrn aller Herren und den König der Könige auf den Plan. Gegen alle Not und gegen allen Fluch, der auf dieser Welt liegt. Und er weiß, dass darin Sprengstoff ist, ja, was sein Reich angeht, das Reich der Finsternis, der Dunkelheit. Und dass dort das Reich Gottes gebaut wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werden dein Name. Dein Wille geschehe im Himmel, ist ja klar, aber auch auf Erden. Dein Reich komme. Und die finsteren Mächte wissen, wenn Leute den Mund aufmachen und anfangen zu beten, dann wird es an ihrem Reich gesägt. Und deswegen gehört als ein ganz wichtiges Kennzeichen zur Gemeinde eben das Gebet. Und das Letzte, was mir bei Jesus auffällt, ist, dass er nach seiner Gewohnheit betet. Also immer wieder feste Zeiten hat und auch gleichzeitig permanent und ständig. Und ich weiß, das ist ja manchmal so in unseren Kreisen, wir heißen ja nicht umsonst freikirchlich, so nach dem Motto, wir sind so frei und wir haben immer Angst vor irgendwelchen Ordnungen. Geht mir auch so. Ich komme ja aus der katholischen Kirche ursprünglich und da gibt es eine Fülle von Ordnungen. Jeder Gottesdienst ist festgelegt und vorgeformt und feste Liturgien und so weiter. Und man weiß schon, wie am nächsten Sonntag der Gottesdienst wieder abläuft. Deswegen habe ich heute mal die Bekanntmachung auch verlegt nach der Predigt, ne, damit wir keine feste Liturgie an dieser Stelle entwickeln. Aber ich weiß auch das andere, wenn es keine festen Ordnungen gibt, kommt es auch selten dazu, dass ich die Freiheit, die ich habe, nutze, das zu tun, was Gott gefällt. Das sagt Spurgeon auch so. Er sagt, es gibt selten Menschen, die sagen, ich habe ja die Freiheit, jederzeit, überall, an jedem Ort zu beten. Wozu muss ich zur Kirche gehen? Warum brauche ich Gebetskreise? Warum muss ich mich mit Leuten treffen? Warum muss ich bestimmte stille Zeiten so am Tag vielleicht haben, um dort auch Zeit zu haben für das Gebet? Und er sagt, da wo Leute sozusagen ihre Freiheit nutzen, kommt es selten dazu, dass sie die auch nutzen, um zu beten. Das wird immer stärker in den Hintergrund gerückt, das Gebet, wenn ich nicht auch feste Zeiten habe und feste Treffpunkte mit anderen, um dort gemeinsam vor Gott im Gebet zu sein. Und mir fällt auf, dass bei Jesus beides da ist, dass es Gewohnheiten, gute Gewohnheiten in seinem Leben gab. Und Ordnung, dass er zu den Festen nach Jerusalem pilgerte. Aber dass er gleichzeitig auch in der Alltagssituation immer wieder den Mund aufmachte und betete. Betet ohne Unterlass, lesen wir im Neuen Testament. Zum Schluss. Es gibt ein sehr schönes Wort im Alten Testament. Da beklagt sich Gott darüber, dass es hier auf der Erde keine Leute gibt, die in den Riss treten. In den Riss treten ist ein anderes Wort für Beten, für Bitte tun. Er sagt, der Riss, der zwischen Welt und Gott besteht, muss überbrückt werden. Wir wissen, dass der Herr Jesus dann in diese Welt kam und den Riss überbrückt hat. Übrigens als Mensch. Er wurde ja Mensch. Und diese Erde gehört ja den Menschen nach der Schöpfungsgeschichte. Macht euch die Erde untertan, sagt Gott. Und weil er gerecht ist und sich an seine Abmachungen und seine Bundesschlüsse hält, wartet Gott darauf, dass Menschen, denen die Erde gehört, ja den Mund aufmachen und ihm, ich sag's mal so, das moralische Recht geben, einzugreifen. Und sagen, du hast mir zwar mein Leben übereignet und meine kleine Welt, in der ich lebe,
Und wir als Christen unsere Stadt, in die du uns gestellt hast, und wir als Christen weltweit die Welt, die du uns gegeben hast. Aber wir merken, dass wir für diese Welt und auch selbst für unsere kleine Welt überhaupt gar keine Verantwortung letztendlich übernehmen können. Geht nicht. Das reichen die Kräfte nicht. Und deswegen geben wir dir, Vater im Himmel, im Namen Jesu, unseres Herrn, das Recht, in unser Leben und in diese Welt einzugreifen. Ich merke das oft auch bei Gebetsspaziergängen. Die gehen ja hier rum durch die Vereinigung, durch den Landesverband und beten in Orten, immer am letzten Samstag im Monat. Und die Gebete werden dann interessanterweise besonders wirksam, ist meine Erfahrung, wenn es Leute gibt, die vor Ort wohnen und die beim Gebetsspaziergang mitgehen. Weil sie dort Bürger sind, die den Vater im Himmel kennen und Gott das moralische Recht geben können, dort auch vor Ort einzugreifen. Das ist eine geheimnisvolle Geschichte. Aber was mich bei dieser Stelle im Alten Testament so wundert, wo Gott also darüber klagt, keine Risttreter, da heißt es, und Gott wunderte sich. Ja, man denkt ja, Gott könnte sich nicht wundern. Aber er wundert sich. Er wundert sich. Und jetzt könnte man in Klammern sagen, es gibt so viele Verheißungen und Einladungen in der Heiligen Schrift zu beten, dass wir diese Verheißungen und diese Einladung irgendwie nicht ernst nehmen. Und ich wünsche mir das für meine Gemeinde, aber auch für mein Leben, dass Beten ein ganz wichtiger Punkt, ein Kennzeichen dort. Und ich finde das so schön, dass hier draußen an diesem Haus ein Bethaus steht. Das haben die, die dieses Schild dorthin gehängt haben, auch manchmal vergessen. Der Anton Friedrich Remmers, einer unserer Gemeindeväter, beklagt sich einmal bei Johann Gerhard Onken über den geistlichen Zustand der Gemeinde. Nicht jetzt aktuell, das ist im 19. Jahrhundert gewesen, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wisst ihr, was Onken ihm zurückschreibt, ob er sich mal mit Beten versuchen will? Warum er immer nur klagt. Wir klagen ja immer so viel. Willst du es nicht mal mit Beten versuchen? Bethaus. Dass das Gebet eine zentrale Rolle bekommt in unserem Christenleben und nicht so ein Punkt ist zwischen zwei Liedern. Eine zentrale Rolle. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet.